Thema heute so beginnen. Wenn ich jetzt euch fragen würde, wer wäre sofort bereit, seine Füße waschen zu lassen jetzt hier? Sind wahrscheinlich nicht so viele, oder? Aha, doch, sind ein paar. Gut. Bei uns in unserem Kulturkreis ist das ein bisschen fremd. Erstmal so, sich die Füße waschen zu lassen von jemand anders. Warum ist es für die meisten von euch jetzt peinlich? Weil es uns fremd ist und die Füße, das sind irgendwie auch, da denkt man so, oh nein, habe ich vielleicht Löcher in den Socken oder habe ich die Nägel geschnitten oder was weiß ich was. Ganz schlimm wäre es, wenn man Käsefüße hätte oder so, ja. Und das wäre uns irgendwie ein bisschen erstmal so fremd. Aber im alten Orient waren Fußwaschungen, das war gang und gäbe. Also es war einfach so. In der Zeit, auch als Jesus lebte, da war das ganz normal, dass man sowas gemacht hat. Dass jemand anders auch einen, man wäscht sich ja selbst die Füße, aber dass jemand anders dir zum Beispiel die Füße wäscht, das war total normal. Warum war das so? Auch weil es dort eine heiße Gegend war, große Hitze, es war staubig, so ein bisschen wüstig, so, und man hat Sandalen getragen, da sind die Füße halt schnell schmutzig geworden, ne? Und wenn man dann ins Haus gegangen ist, oder zum Beispiel zum Essen, dann hat man die eben gewaschen. Und es kann sogar sein, dass man die deswegen gewaschen hat vor dem Essen, weil man eher zu Tisch lag, also nicht so wie wir jetzt auf dem Stuhl, so, und dann wollte man ja nicht die Füße da jemanden irgendwie so ins Gesicht strecken. Das war einfach, ja, das war damals ganz normal. Aber auch in unserem Kulturkreis ist es so, wenn wir nach Hause kommen, was machen wir dann? Stell dir vor, du warst in der Stadt, du bist vielleicht Bus gefahren, hast eingekauft. Was machen wir dann als erstes? Hände waschen, Schuhe ausziehen. Genau, Schuhe ausziehen. Oder wenn man irgendwo zu Gast ist, dann fragt man, darf ich die Schuhe anlassen oder so. Und dann guckt man, sind sie dreckig. Es kommt drauf an, wie die Leute es zu Hause haben. Manche sagen, lass an. Oder wenn es schmutzig ist, dann zieht man sie aus. Warum? Weil man mit den Füßen trägst du alles ins Haus. Es ist einfach so, ja, allen Dreck. Beispiel, wenn Winter Salz gestreut wird, dann siehst du hier gleich, wenn wir hier vorne streuen und die Leute kommen hier rein, was hast du sofort? Spuren. Du siehst überall der ganze Dreck, dann sieht man ihn, er wird auch so reingetragen, aber dann sieht man es halt vor Augen. Und es gibt schlimmere Beispiele, die ich euch jetzt nicht erzähle. Ihr könnt es euch schon denken. Genau, also die Hände und die Füße, auch die Hände, ja, mit denen fasst man alles an. Das ist der Berührungspunkt mit unserer Umwelt, sind die Hände und die Füße. Damit berühren wir einfach alle andere Menschen, wir berühren Gegenstände. Und das, man sagt ja auch Krankheiten, wenn du die vermeiden willst, Hände waschen, weil du damit alles anfasst. Genau, mit den Händen und den Füßen tragen wir alles weiter, den Dreck, ja. Und im übertragenen geistlichen Sinn, gibt es da auch eine Bedeutung dafür, ja? Also wir sind ja, wenn wir Christen sind, Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir hineinversetzt worden in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Da sind wir hineinversetzt worden, das ist eine geistliche Tatsache, da drin sind wir. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auf dieser Erde leben. Du und ich, wir sitzen jetzt hier, wir leben in dieser Welt. Und manchmal ist es so, dass wir mit den Händen und Füßen das Irdische, die Erde sozusagen berühren. Und da kann man sich schmutzig machen. Damit kann man sich, man zum Beispiel machen Fehler, wir sündigen. Wir sind keine Sünder mehr. Das ist ganz wichtig, das werde ich noch ein bisschen ausführen. Aber wir können sündigen. Und wir müssen die Füße und Hände waschen. Die müssen gewaschen werden. Und wir gehen heute ein bisschen mehr auf die Füße ein. Die Hände kommen noch mal am Ende, aber es sind eher die Füße. Und jetzt kommen wir zur berühmtesten Fußwaschung der Geschichte. Und diese Geschichte lesen wir jetzt in Johannes 13. Johannes 13 ab Vers 1. Vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, also seine Stunde zu sterben, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, Da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Lange Vorrede. Jesus stieg vom Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit einem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus wusste also, dass sein Dienst auf dieser Erde zu Ende ging und dass er bald sterben musste. Und ich finde es total bemerkenswert, dass hier steht, er liebte sie bis ans Ende, bis ans Ziel. Das war so eine Handlung, die er an ihnen vollzogen hat, diese Fußwaschung, die noch dazugehört hat. Finde ich total toll. Und das Ziel war natürlich, dass er dann stirbt, ne? Genau. Er, der Sohn Gottes, nahm die Position eines Haussklaven ein und wusch den Jüngern die Füße. Ich möchte in dieser Geschichte heute nicht so sehr darauf eingehen, diese dienende Haltung und so weiter. Das ist alles wichtig, aber ich will heute einen anderen Aspekt dieser Geschichte beleuchten. Genau. Jetzt kommen wir zu Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Jetzt kommt's. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Er hat sich total gesträubt. Jesus, also das geht gar nicht, das will ich nicht. In der anderen Übersetzung steht, er widersetzte sich. Genau, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Das ist krass, er hat gesagt, nee, das will ich nicht, dass du das machst, ja. Und dann antwortet ihm Jesus: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Boah, das hat gesessen, ja. Petrus wollte das überhaupt nicht und hat gesagt, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keinen Teil mit mir. Und der Petrus war wohl total geschockt. Und das war das Letzte, was er wollte, keinen Teil haben mit Jesus. Und dann hat er total ins krasse Gegenteil geschwenkt, ja. Erst auf gar keinen Fall und dann, das ist halt einfach, er war halt sehr extrem. Vers 9, Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Dann sagt Jesus was Interessantes. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Wir haben ja vorhin schon gehört, da ist schon der Teufel in ihn gefahren. Er hatte sich praktisch schon entschieden, diesen Weg nicht mehr mit dem Herrn zu gehen und ihn zu verraten. Er hat sich praktisch schon gegen Jesus entschieden. Und dieser war nicht rein, denn er kannte den er überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Um was geht es hier bei dieser Sache? Ich glaube auf keinen Fall, dass Jesus deswegen die Füße alleine gewaschen hat, weil die natürlichen Füße schmutzig waren. Denn die wollten ja das Passafest feiern und ich glaube, dass die wahrscheinlich schon vorher sich gereinigt hatten. Und außerdem sagt Jesus, was ich jetzt tue, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später. Also es war etwas, was eine geistliche Bedeutung hatte, was einfach wichtig war für ihr ganzes Leben. Das war nicht nur, die natürlichen Füße waren schmutzig, ja. Außerdem sagte er, ihr seid ganz rein. Das geht also weit über die natürlichen Füße hinaus. Er spricht davon, also Jesus, dass die Jünger gebadet sind und sauber. Was bedeutet das? Wir sehen das in Johannes 15, Vers 3. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also sie sind rein, weil Jesus das Wort, also Wort zu ihnen gesprochen hat. Und eine andere Übersetzung sagt es so: Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Aha. Es kann also nicht das natürliche Wasser sein, sondern es ist sowas wie ein geistliches Wasser. Ich habe das mal das Wortbad genannt. Genau, sie haben das Wort wird praktisch mit Wasser verglichen. Das Wort hat sie gereinigt. Und Jesus sagt, ihr seid ganz rein, ihr seid grundsätzlich rein. Warum sind sie das? Weil sie die Worte, die Jesus gesagt hatte, die haben es gehört und die haben es für sich angenommen, gesagt, ja, dem folge ich nach, dem glaube ich und diesem Jesus folge ich nach. Außer natürlich der Judas, der hat sich dann davon abgewendet. So ist es auch bei uns, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Wir haben von Jesus erfahren durch Worte, die zu uns gebracht worden sind. Und das Evangelium ist uns gebracht worden und wir haben das angenommen. Und dadurch sind wir rein geworden. Johannes 3, Vers 3 bis 6. Da steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie soll das gehen, Herr? Bin ja dann schon groß geworden. Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Sag jetzt mal so, natürlich nicht. Er fragt sich also, wie soll das gehen? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir sehen hier Wasser und Geist. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wir hören von Jesus das Evangelium, das ist das Wort, das Wasser. Und wenn wir darauf antworten mit einem Ja, dann kommt der Heilige Geist und wir werden von oben, von Gott her neu gezeugt. Wir sehen das auch nochmal im Titusbrief, da steht Titus 3, Vers 4 bis 5. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten. So hat er es nicht gemacht, also durch unsere Leistung, sondern durch nach seiner Barmherzigkeit, jetzt kommt es, durch die Waschung, das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Wiedergeburt ist wie das, ich sag das mal so, wie das Ganzkörperbad. Wenn du die Worte hörst, sie annimmst, dann ist der Körper, du bist dann rein gewaschen, so wie Jesus das gesagt hat. Du bist gerecht gemacht, du bist richtig gemacht vor Gott. Aber was ist denn dabei neu geworden? Es ist unser Geist. Der Geist. Und der ist wirklich neu. Wir sind dann keine Sünder mehr, im Sinne unserer innersten Identität. Wir sind aber immer noch in der Lage, zu sündigen. Ne? Das können wir immer noch. Du darfst erkennen, dass du, wenn du Jesus angenommen hast als deinen persönlichen Herrn und Retter, dann bist du rein. Dann bist du rein. Du bist es wirklich. Selbst wenn du gesündigt hast mal oder wenn du wirklich sogar grob daneben gehst, ja, dein Innerstes ist neu und wenn ich dann umkehre zum Herrn und sage, Herr, ich bitte dich, dass du mir vergibst, ich habe hier echt gesündigt, dann wird er dich wieder waschen. Aber grundsätzlich ist dein Innerstes neu. Du musst nicht dann das Vollkörperbad nehmen, so wie der Petrus, mach mich dann ganz rein. Er war ja schon rein. Du bist ein Gerechter, sogar ein Heiliger, der sündigt manchmal. Ne? Du hast Gottes Natur in dir drin. Und du musst nicht jedes Mal, wenn du gesündigt hast, von neuem geboren werden. Ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der war jung im Glauben und hat es nicht so richtig gewusst, dass er eben neu ist. Und jeden Sonntag dann, wenn es dann darum ging, irgendwie was in seinem Leben irgendwie zu verändern, und hat, oh, jetzt habe ich gesündigt die Woche über, hat er sich jedes Mal bekehrt. Das ist aber nicht nötig. Man ist ja bekehrt. Natürlich ist es absolut nötig, dass man das, was man falsch gemacht hat und gesündigt hat, in Ordnung bringt. Das ist gar keine Frage. Das ist wichtig. Aber du musst nicht von neuem geboren werden, denn du bist ja neu geboren. Du bist wirklich eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dein Geist, dein wahres Ich, deine Identität ist neu. Das Wort heißt Kainos, das ist nicht Neos, Kainos, das heißt von einer völlig neuen Art. Aber Bereiche der Seele, die sind noch nicht neu. Sonst würdest du ja gar nicht mehr sündigen und komische Dinge denken und tun, die gar nicht von Gott kommen, oder? Das wäre ja sonst gar nicht möglich. Dann wäre das nicht möglich. Aber es ist möglich, weil unsere Seele nicht erneuert ist. Wir haben es auch bei der Geschichte mit Jesus gesehen. Ihr seid rein, außer die Füße. Die Füße stehen für die Berührung mit dem Erdboden, mit dem, was diese Erde berührt, was, ich sag mal, der seelisch-irdisch-körperliche Bereich. Ich sag bewusst auch körperlich, weil stell dir mal vor, du bist wiedergeboren und da kommen so Gedanken, die, weil du noch nicht erneuert bist, ja, oder kommst du irgendwie auf die Idee, irgendwie zu, ich mach mal ein Beispiel, dich jetzt zu besaufen, ja? Ist es richtig nach der Bibel? Nein, ist es nicht. Ist nicht in Ordnung, ja? Und wer führt denn das aus? Das führt ja dein Körper aus. Du sündigst ja mit deinem Körper. Du machst es ja dann, du trinkst dann zu viel oder was weiß ich. Du hast vielleicht Probleme mit Gewalttat oder so oder mit Zorn oder sowas gehabt und dann kommen diese Gedanken wieder, die nicht erneuert sind. So, jetzt muss ich ausrasten oder irgendwie schlagen oder sowas. Wer macht denn das? Ja, das macht ja dein Körper. Der führt das aus, was du denkst. Und dann bist du schmutzig geworden. Und das heißt, darin musst du gereinigt werden. Das ist aber nicht dein Innerstes, das ist ja neu, sondern das ist deine Seele und dein Körper, der es ausführt. Der seelische Bereich muss immer mehr und mehr gereinigt, geheiligt werden. Sonst würde ja nicht im Römerbrief stehen, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, des Denkens. Sonst würde das da nicht stehen. Unser Denken muss erneuert werden. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Wort verwandelt heißt umgestalten, metamorpho. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, Metamorphose. Wenn so eine Raupe zum Beispiel, dann zum Schmetterling wird, das nennt man Metamorphose. Es wird umgestaltet. Und es passiert durch die Erneuerung unseres Denkens, nicht durch die Erneuerung des Geistes, denn der Geist ist neu bei der Wiedergeburt. Unser Denken wird erneuert. Ja, und jetzt lesen wir mal eine tolle Stelle in 1. Petrus 1, 22 bis 23. Da steht, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, also von oben gezeugt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wir finden hier beide Sachen gleichzeitig, nämlich einerseits steht hier in Vers 23, wir sind wiedergezeugt, von oben gezeugt, wiedergeboren. Das hatten wir ja schon, wir sind neu, wir sind rein. Wir sind rein geworden, gewaschen, der Körper ist gewaschen. Im übertragenen Sinn, ja? Aber was wird denn nach der Wiedergeburt gereinigt? Die Seele. Da steht, die Seele, eure Seelen habt ihr durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, die habt ihr gereinigt. Der seelisch-körperliche Bereich, der wird gereinigt. Durch was? Durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit, gegenüber dann Jesus, der ja die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist das Wort. Also zum Beispiel lesen wir in der Bibel, du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Und dann hast du das nicht gemacht. Dann lese ich das, oh, Herr, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und das mache ich mir dann zu eigen, ich lebe da drin. Und so reinige ich meine Seele mit diesem Wort. Und dann ist es so, ich werde dadurch verwandelt und dann fange ich an, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das Thema mit dem Ganzkörperbad und der Fußwaschung, das gibt es schon im Alten Testament. Und zwar, als Mose Aaron und die Söhne ins Priesteramt einsetzte, da sagte Gott zu Mose, dass er sie waschen soll. Und zwar in 2. Mose 40, Vers 12, da steht, dann lass Aaron und seine Söhne an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten und wasche sie mit Wasser. Und das Interessante ist, es musste nur einmal passieren. Er musste sie nur einmal waschen. Nur einmal. Und dann wurden sie dann haben sie neue Kleider bekommen. Es ist eigentlich alles ein Bild auch für uns. Es ist sehr interessant. Gewaschen mit Wasser, dann hatten sie ihre Kleider bekommen, die Priesterkleider und so weiter. Und dann waren sie vorbereitet für den nächsten Schritt. Genau. Es musste nur einmal passieren. So wie Jesus auch gesagt hat, ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Und dann in 2. Mose 40, 30 bis 32, da steht, dann stellte er die Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tat Wasser zum Waschen hinein, damit sich Mose und Aaron und dessen Söhne darin ihre Hände und ihre Füße wuschen. So oft sie in das Zelt der Begegnung hineingingen und so oft sie an den Altar herantraten, wuschen sie sich, wie der Herr dem Mose geboten hat. Also das war eine Waschung, Hände und Füße, das mussten sie immer wieder tun. Den ganzen Körper nicht, aber das mussten sie immer wieder tun. 2. Mose 30, 17 bis 21. Und der Herr redete zu Mose und sprach, stelle ein bronzenes Becken und sein bronzenes Gestell her zum Waschen. Da stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar, tu Wasser hinein, zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar, tu Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Das musst du dir mal vorstellen. Damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen zu lassen, dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Und das soll für sie eine ewige Ordnung sein, für ihn und seine Nachkommen, für all ihre Generationen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, die wurden gewaschen am Körper, wurden in den Dienst eingesetzt und jedes Mal, wenn sie praktisch dahin zum Altar gingen, mussten sie sich Hände und Füße waschen. Wenn sie das nicht getan hätten, wären sie gestorben. Was das für eine krasse Auswirkung ist. Ich finde es ganz gewaltig. Und dann konnten sie also praktisch auch keine Gemeinschaft mit Gott haben. Konnten keine Gemeinschaft haben. Und was ich total interessant finde, ist, dass hier steht, es ist eine ewige Ordnung. Olam, eine ewige, auf immer eine Ordnung. Und da kann man sich jetzt natürlich denken, ja, ich lebe ja im neuen Bund, das gilt nicht mehr. Nein, das gilt immer noch, aber es ist erfüllt worden. Es ist erfüllt worden. Es ist erfüllt worden. In Hebräer 9, Vers 23 bis 24, da steht, es ist nun nötig, dass die Abbilder der in den Himmeln befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Jetzt kommt's, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, also es war kein natürliches Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also Gott hat ja dem Mose ganz genau gesagt, wie er die Stiftshütte bauen soll. Er hat es genau vorgeschrieben, so und so soll es sein. Und das ist also ein Bild gewesen, was Gott gesagt hat und was auf dieser Erde dann sich manifestiert hat. Und Jesus ist aber in ein Heiligtum gegangen, also in dem Himmlischen gibt es auch sowas. Und Jesus ist dort reingegangen. Da gibt es auch sowas. Da gibt es ja das, genau, das ist ja ein Abbild. Jesus ist in dieses Heiligtum gegangen, um sein Blut darzubringen. Und ja, der Vorhang ist zerrissen, der Zugang zum Allerheiligsten ist frei. Aber können wir da einfach so reinmarschieren, so lapidar? Ich glaube auf keinen Fall, sondern natürlich ist es so, wir sind gerecht gemacht, wenn wir das Blut von Jesus angenommen haben, wenn wir das für uns persönlich angenommen haben, dann sind wir rein. Aber ich denke, wenn wir wirklich diese innige Gemeinschaft haben wollen mit ihm, dann müssen wir uns wirklich Hände und Füße waschen. Das ist so wie die Vera letztens gepredigt hat, sie wollte unbedingt dem Herrn begegnen, war so auf dem Weg zum Herrn. Und da hat der Herr gesagt, Moment mal, diese und diese Sache, die war nicht in Ordnung, bring sie erst in Ordnung, dann, und so ist es wirklich, also ist auch so, erst dann können wir eigentlich diese tiefe, innige Gemeinschaft haben und dieses Allerheiligste im Glauben eintreten. Das kann man nicht übergehen. In Jakobus 4, Vers 7 bis 8 steht, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Übrigens diese Reihenfolge. Unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Es gibt nur diesen Weg. Ich muss mich ihm unterwerfen, dem Teufel widerstehen und dann wird er vor mir fliehen. Naht euch Gott, er wird sich euch nahen. Dann steht hier, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und da steht ihr Doppelherzigen, von getrennt, von geteilter Seele. Und wisst ihr, dieser Jakobusbrief, der ist zu Gläubigen geschrieben. Ich gesündigt habe, was Falsches getan habe, die Hände, steht ja auch für etwas, was ich falsch getan habe, oder ich habe einfach damit gesündigt, oder dann soll ich das reinigen und ich soll da, wo ich von geteilter Seele bin, das muss ich in Ordnung bringen. Das kann ich doch gar nicht Gott begegnen. Wie soll das gehen? Stell dir mal vor, ich will zum Herrn erscheinen und ihm mein Opfer, mein Dankopfer oder was weiß ich, da bringen und so. Und ja, ich habe jetzt aber keinen Bock, meinem Mann zu vergeben, weil er böse war. Das geht nicht. Gott hat Ordnungen vorgegeben und die haben sich nie geändert. Die haben sich nie geändert. In Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, was ja auch durch das Wort passiert. Es passiert durch das Wort, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ich kann einfach nicht so oberflächlich leben, ja, das ist mir eigentlich alles egal, so, ich begegne ja schon irgendwie dem Herrn. Es wird so nicht klappen. Ich möchte jetzt nochmal euch drei Punkte nennen, die, glaube ich, wichtig sind für uns oder dass du sie dir mitnimmst. Und zwar, dass du dir wirklich das bewusst machst, wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann ist etwas Neues in dir und du hast das Ganzkörperbad genommen. Genau. Und dann nimm das an für dich. Und zieh das nicht in Zweifel. Das ist ganz wichtig. In Hebräer 10, Vers 22 steht, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Hast, ne? Und den Leib, also den Körper gewaschen mit reinem Wasser. So können wir zu ihm kommen. Wenn du ihn angenommen hast, dann vollziehe das im Glauben für dich nach. Das ist deine Identität, dass du rein bist, dass du gerecht bist. Auf der anderen Seite ist es so, der zweite Punkt, wenn du ihm ganz intim begegnen möchtest, dann musst du in diesen Füßen waschen drin bleiben, also auch im Wort bleiben, da drin bleiben, das Wort für dich annehmen, immer wieder da zurückkehren und da drin drin bleiben, und auch wenn du dich beschmutzt hast, bring es in Ordnung mit dem Herrn. Herr, es tut mir leid, ich habe jetzt zum Beispiel diese Herzenshaltung gehabt, ich habe voll Bock gehabt, mich zu rächen, und ich habe das, was weiß ich, in meinem Herzen kultiviert, bitte vergib mir, reinige mich, wasch mich. Warum? Das gehört, das ist, weil das passt nicht mit deinem Wort und mit ihm zusammen, es passt einfach. Und dann kannst du ihm ganz intim begegnen. Genau. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das, wünsche mir das, dass wir so eine Ehrfurcht haben, dass wir wirklich die Ordnung, wie Gott Dinge vorgesehen hat, dass wir die respektieren. Dass wir Dinge nicht so oberflächlich nehmen, so lapidar, oh ja, der Herr hat mir ja vergeben. Ich will nicht, dass wir so, wisst ihr, uns verkrampfen, sondern dass wir fröhlich mit Gott leben und erlöst leben. Ja, aber dass man das wirklich versteht, es gibt Ordnungen und die sind bis heute so geblieben, dass ich nicht einfach in das Heiligste von Gott gehen kann und ist mir jetzt so egal, ob ich jetzt irgendwie gesündigt habe oder wie ich den anderen behandelt habe. Leute, das geht nicht. Das sage ich auch zu mir, das geht nicht, das ist kein Respekt vor Gott. Und auch wenn jemand mit Scham oder Verdammnis zu tun hat, dass du das wirklich, darfst es loswerden beim Herrn. Da steht wirklich, was wir vorhin gelesen haben. Er hat die Herzen besprengt mit seinem Blut und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ja, er ist für dich gestorben und hat das, was so peinlich war in deinem Leben oder was so schrecklich war, er möchte dir das wirklich wegnehmen und dich davon reinigen, auch von diesem bösen Gewissen, dass du nicht ständig da drin lebst, weil das macht uns kaputt. Das ist einfach nicht, wie Gott möchte, dass wir leben sollen. Er möchte das gerne wegnehmen, wegwaschen. Ja, soweit.